Kunstradio. Radiokunst.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim heutigen Kunstradio begrüßt Sie Reinhard Handl. Im heutigen Kunstradio John Rose, ein Gratwanderer zwischen Fakten und Fiktion auf seiner Geige. Bei denjenigen Jazzfans, die Neues und Außergewöhnliches bevorzugen, denen die Grenzen zwischen ernster Musik und Jazz nichts bedeuten, hat John Rose einen guten Namen. Bei Improvisationen auf Jazzfestivals ist er von den Musikern gern gesehen und selbst gern dabei. Fragt man nach, so weiß niemand so recht, etwas über ihn zu erzählen. Er könnte genauso gut eine spazierende Fata Morgana sein, die eines Tages aus den australischen Wüsten auftauchte, einen sonderbaren Violinenklangkörper vor sich herschiebend. Er hätte genauso gut Städteplaner in einer mittelenglischen Kleinstadt werden können, sagt sein Intimus und Zwillings-Ich Dr. Johannes Rosenberg, der erste Auswanderer von Australien in die DDR, der über seine eigene Existenz auch nur Mutmaßungen zulässt, sagt John Rose. Aber die Architektur Mittelenglands verleugnet ihn, und die Jazzgemeinde und die neue Musik haben einen Virtuosen mehr. In den letzten 10 Jahren gab John Rose bis zu 200 Konzerte pro Jahr. Meistens auf dem selbst konstruierten Cello, das nicht nur ein Cello ist, auch eine Elektrogitarre, eine Sitar, eine Gamba d'Amour, ein angefeiltes Kerkerfenster, ein Webstuhl, eine Dreschmaschine. Was noch? Das hängt vom angehängten digitalen Harmonizer ab und von den Launen des John Rose, wenn er zu den eigenen Kurzfilmen improvisiert. In nächster Zeit will er sich wieder mehr der Violine zuwenden. Mit ihr erklärt er die ganze Welt. Die Geschichte der Welt wird umgeschrieben in die Geschichte der Violine und des übrigen Rest. Er trieb sich in fast allen Musikcafés der Welt herum, schuf die Music for Restaurants, WDR, Köln und lud zum Relative Violin Festival bei den Inventionen 89 in Berlin Virtuosen aus aller Welt ein. Hauptsache, sie spielten die Geige anders und trugen so zur Weltneuschöpfung aus dem Bauch der Geige des John Rose bei. Beobachten wir King John bei einer Plauderei in einem Café irgendwo zwischen der realen Welt und dem Violinenkosmos. Alles ist relativ, außer die Geige.
Nein, Radio ist offensichtlich. Ja? Nein? Self-evident, yes, offensichtlich. It's da, es ist, ja, es ist the best medium für mich. Beste Medium. Es ist Möglichkeiten für ganz direkt, privat Verbindungen zu machen mit Leuten. Radio ist immer eins bis eins. Ja. Oh. Earhole in Earhole.
Le violon dans un restaurant? Je pense pas que ce soit une bonne place.
Magnifique.
Oh, il y a tellement de mélodies qu'on peut chanter au violon.
Ich kann über das Paganini-Stück ein bisschen sagen. Ja, seit vielleicht in den letzten 25 Jahren es kommt viel Buchen über Paganini. Und die Priorität von diesen Buchen ist, ja, wir müssen die Wahrheit über Paganini finden. Und wir können nicht mehr lange diese ganz Fiktion haben, wir müssen die Wahrheit finden. Aber ich gehe in die andere weg. Ich nehme, was vielleicht ist wahr oder nicht wahr, und dann ich gehe in Direction ganz nicht wahr. Und so, ich habe Paganini, ja, für mich Paganini ist Fiktion, ist ganz Fiktion. So, ich habe ihn in eine ganz großen religiöse Figur machen. Und viele Leute kommen in den Konzerten von Paganini und mit, ja, der Halbtod, ja, bitte kannst du mein Bein besser machen, und ist alles muss beten für, ja, besser gesund von Paganini. Und so Paganini ist da, ist es ist eine religiöse Figur, Jesus, eine Jesus. Und für die Material für diese Geschichte, ja, dieses Stück ist über Glauben. Stimmt. Und so, ja, ich habe geschnitten mit der halbrüchtige, etwas ganz wahr, etwas nicht wahr, Geschichte von Paganini, geschnitten mit dieser Sendung und mit der Musik von dieser Radiostation. Ganz kleine Station, AM, nicht FM, AM, schlechte Qualität. Und schwarz, beide schwarz und weißen Sender. So, du hast vielleicht zwei ganz verschiedene Idee, Hauptidee kommt, und dann sie kommen beide zusammen in die letzten 20 Minuten oder so. In Chicago. Und da in Chicago, ich habe mit der Reverend Ike getroffen. Und der Reverend Ike hat eine Idee, dass er muss in the CB Radio Evangelist. Und er hat diese Idee, er muss in USA, im ganzen USA, eine Crusade machen, ja, Feldzug machen. Und ihr müsst alles die Geigen in USA wegmachen, destroy, spüren.
Because the violin is instrument of the devil, don't you know? And we gotta go down every symphony hall in the United States of America and we could get all them satanic instruments. We're gonna put them in a big pile and we're gonna light them up. You know, in the 50s, we burnt books. And in the 60s, we went after pornography. Well, now we're going after the violins.
Did you know that the violin is the cause of evil in the world? All violins should be burnt.
I'm starting a campaign. This is Reverend Ike starting a campaign to clean up America of those things. Because they're devilish. They're satanic.
What is horrible?
But sir, I thought you were promoting the violin. I'm sorry,
Ed.
You've just totally
bent
my brain cells here.
Don't you know if you've ever played one, every time you pick up that bow, you're saying hello to the devil?
It's a rebel gangster. I'm
better than you. Yeah, I'm pretty hideous.
I'm pretty hilarious.
What's that? That was me.
Well, you cruel man, you just...
I'd like to ask you a question, little lady. I'd like you to help me in my campaign to rid the world of these creatures of Satan.
Okay, sir. How can I help?
You can help by gathering up all the violins in your neighborhood. You put them in a big pile, you throw a little gas on them, you let Reverend Ike throw the first match at the devil.
Yes, sir, Reverend Ike, I will do my part in your campaign. In fact, I have a violin right here, and I'm going to snap its little neck. Oh, it felt so good.
That's precisely what I'm talking about. You know the violin is the angel of doom.
I believe you, Reverend Ike.
Hey, Reverend Ike. Say that you believe the violin is a satanic tool.
I believe the violin is a satanic tool.
Like what?
I say I believe, Reverend Ike.
Say that you believe the violin is a satanic tool.
Grüß Gott. Herzlich willkommen im Studio Burgenland. Wir haben hier Herrn Dr. Johannes Rosenberg zu Gast. Er ist diesmal nicht in Wien zur Aufnahme gekommen, sondern hat die Sommerpause genützt, um ins sonnige Burgenland zu kommen. Grüß Gott, Herr Doktor. Hatten Sie eine angenehme Reise? Ja, wenn ich übersetzen darf. Ja, ich hatte eine recht lange Reise. Ich habe versucht, in Nickelsdorf mich mit Shelley Hirsch und Conny Bauer über die Grenze zu schmuggeln. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich gedacht habe. Zuerst glaubte ich, ich wäre schon in Österreich, aber an den Schildern der Geschäfte sah ich nur lauter ungarische Aufschriften. Und dann haben wir versucht, einen anderen Weg einzuschlagen und sind schließlich in der Nähe von Mörbisch. Ja, es war ein schöner Pfad durch die Pusta, sind wir am See entlang gewandert und sind dann schließlich in der Nähe von Mörbisch von einem Operettensänger, einem Eunuch oder was es war, abgeholt worden. Er hatte auch schon einen Kameramann dabei, der uns den Weg wies ins Studio Burgenland. Er kommt auf ein altes Thema zurück, dass er... seit er damals von Australien in die DDR ausgewandert ist, immer wieder aufgreift. Er sagt, Europa ist für ihn immer in derselben Weise inspirierend. Er kommt immer auf dieselbe Idee, nämlich, naja, wie er sagt, dass die Verfälschungen von Biografien, dass die Neuerfindung von Biografien aus der Rekonstruktion heraus sein Thema sind. Das hat er schon abgehandelt bei einem Treffen mit Paganini. Er hat dann verschiedene Cafés in ganz Europa, auch in Japan zum Beispiel, besucht und ist damit in Köln gelandet. Hier im Burgenland hat er vor, eine Yacht zu mieten. Er wurde dazu eingeladen vom Fürst Esterhazy Singverein, mit dem er auch eine Aufnahme hier gemacht hat. Und zwar wurde dafür extra der Heidensaal gemietet. Es war eine etwas schwierige Konstruktion, weil die Thrashband, die John Rose hier aus einheimischen Künstlern zusammengestellt hat, im Empire-Saal Aufstellung genommen hatte und es musste eine eigene Leitung quer durch den Hof des Schloss Esterhazy in den Heidensaal gelegt werden, wo der Singverein Aufstellung genommen hatte. Der Empiresaal wäre einfach zu klein gewesen. Und die Technik wurde dann im Stiegenhaus installiert, also genau zwischen den beiden Sälen. Welche Art von Abfall haben Sie dann für Ihre Thrashband verwendet? Es sind ja lauter einheimische Künstler. Haben Sie ihnen besondere Dinge vorgegeben, was sie mitbringen sollten?
Ja.
Ja, er meint, die Mülldeponien rund um den Neusiedlersee wären ihm nicht umfangreich genug gewesen. Gott sei Dank sind dann noch etliche Touristenbusse gekommen, die zu den Seefestspielen in Mörbisch angereist sind und dann doch noch einige interessante Abfallstücke hinterlassen haben. Außerdem wurde die Müllhalde am Völlig noch einmal ordentlich durchwühlt. Der Singverein hat sich auch daran beteiligt und da wurden dann noch einige sehr schöne Geigen gefunden. Das ist eine dieser Geigen, die auf dem Völlig ausgegraben wurden. Die Moosschichte wurde also extra belassen. Man hat dann noch ein bisschen etwas von der Eisenstädter Großkläranlage verwendet, ein bisschen Wasser drüber geschüttet und das hat sich also unheimlich gut ausgewirkt. Sie hören ganz deutlich diesen moosigen Klang der Geige. Er hat sich beschwert über die Mücken, die ihn also von Nickelsdorf bis nach Mörbisch begleitet haben. Hier in Eisenstadt, Gott sei Dank, ist alles etwas steriler. Hier ins Studio kommen keine Mücken, Gelsen. Nur die kleine Tochter des Herrn Dr. Rosenberg hat noch etwas gelitten am Anfang. Aber naja, vielleicht kommen wir jetzt doch noch auf das Stück zu sprechen, Herr Dr. Rosenberg. Das Instrumentum Diabolicum. Sie haben den Titel jetzt in der Einzahl belassen. Ursprünglich sollte es ja Plural sein, Werkzeuge des Teufels. Jetzt sind Sie doch in der Einzahl geblieben. Warum? Ist jetzt die Geige oder beziehungsweise der Cello doch kein Teufelsinstrument? Denn der Mensch ist es ja auf jeden Fall, wie in dem Stück deutlich herauszuhören ist.
Naja.
Ich verstehe. Ja, die Geige ist etwas verärgert darüber, dass man sie nicht als Teufelsinstrument bezeichnet. Sie meint eher, da kommen schon vielleicht doch eher noch die Menschen in den Himmel als die Geige. Sie bittet sich nur einen Herrn Guarnieri oder Stradivari aus, den man als Höllenhund vielleicht in die Hölle eben mitgeben sollte.
Naja.
Vielen herzlichen Dank, Herr Doktor.
Naja.
Jetzt hat John Rose das Instrumentum Diabolicum endlich auf den Scheiterhaufen gebracht. Sommer 1989. Im sonnengeschwängerten Burgenland vereinigte er den größten Inquisitor aller Zeiten, oder ist er ein Nazi, mit einer geigenbesessenen Punkerin aus der Wiener Vorstadt. Der Schreihals schreit sich den Hexenhammer aus dem Leib. Sie flüstert von ihren mystischen Visionen, hervorgerufen durch an den Körper genagelte Geigen. So und nur so sieht wirkliche Verzückung aus. Das kann nur erfunden sein, oder? Sie hören die Uraufführung von John Rose, Instrumentum Diabolicum, mit Elke Hartmann und Franz Josef Cencic. Tontechnik Gerhard Spurny, Regie Reinhard F. Handel. Thank you.
wir ernsthaft damit angefangen. Erst nur so die normalen Sachen, Sicherheitsnormen durch die Nasen und durch die Wangen. Aber das ging mir nicht weit genug. Deswegen habe ich mir dann auch Haken und Klammern durch die Lippen gezogen, bevor schließlich die Sache mit den Geigen losging. Einmal habe ich 2 Tage lang gefastet. Hab mich in einen ausgemergelten Roboter verwandelt, stundenlang mit 50 Kilo schweren Holzfällerketten getanzt, die immer um Arme, Beine und den Körper gewunden hab. Ich war auf der Suche nach Erfahrungen, die noch kein Mensch vor mir je gemacht hatte. Es war 2 Uhr in der Früh und ich war völlig fertig. Ich habe mich dann hinter dem Haus an diesen eiskalten Eisenzahn angebunden. Ich zog die Stricke an meinen Beinen so fest, dass sie tief ins Fleisch einschnitten. Meine Taille hatte ich bereits mit einem breiten, schwarzen, mit Nägeln besetzten Ledergürtel so eingeschnürt, dass sie nur noch halb so dünn war wie sonst. Ich hatte dieses Gefühl totaler Hilflosigkeit, wie ich so am Zaun festhing, und ich genoss dieses Gefühl.
Dass sich wirklich der Teufel inkarniert hat, wo steht es denn in der Heiligen Schrift? Dass der Teufel mit Hörnern mit dem Schwanz kommt.
Ich habe beschlossen, dass ich mir eine Geige auf den Körper nageln wollte. Ich weiß nicht, warum.
Warum
ich mir die Geige ausgesucht habe. Ich spiele nicht besonders gut Geige, aber sie hat so was Romantisches. Das war's wohl. Dass ich irgendwie Romantik damit verbinde. Und dann der Klang, das unglaubliche Knacksen, wenn der Nagel durch die Geigendecken stößt. Ziemlich laut für so eine kleine Holzkiste. Aber ich habe mich dabei total anstrengen müssen. Ich war schon ganz schön fertig zu dem Zeitpunkt.
Urteil zu fällen, über eine lang peinliche Befragung auszusetzen der Person. Wir, Markus, durch die göttliche Barmherzigkeit, Erzbischof von Salzburg, erklären im Jahre des Herrn 1619, dass wir in dem von uns gegen dich Crescentian Niedertaler angestrengten Prozess alle wesentlichen Gesichtspunkte in Betracht gezogen und sorgfältig geprüft haben und hierbei gefunden, dass du in deinen Geständnissen verschrieben bist und darüber hinaus viele Indizien vorhanden sind, welche ausreichen, dich den peinlichen Befragungen und Folterungen auszusetzen.
Lass mich doch in Ruhe!
Technisch war die Sache nicht ganz einfach. Ich hab sehr lange, sehr dünne Nägel nehmen müssen.
Um daher die Wahrheit aus deinem eigenen Munde zu erfahren und um zu verhindern, dass du die Ohren der Richter weiterhin mit Zwischenreden beleidigst, erklären, urteilen und entscheiden wir hiermit,
dass du noch am heutigen Tag den peinlichen Befragungen und Folterungen unterworfen werden sollst.
Aber verzeihen Sie, Mister, das Herz voll ist, geht am Mund über. Ich bin nun einmal begeistert und sag's auch begeistert. Wenn ich nicht bin, dann reiß ich mein Talar runter und geh morgen Schmiersinkel verkaufen. Wir haben ja die Wahrheit, aber wenn man sieht, wie müde wir manchmal die Wahrheit verkaufen...
Jetzt weiß ich's wieder. Ich hab das irgendwo gelesen, wie man das macht.
Sie sehen ja, wie teuer unsere katholischen Bücher sind.
Bald war ich ziemlich hilflos und hab wahnsinnige Schmerzen gehabt. Ich hab einfach in der Dunkelheit gewartet. Ich hab nicht gewusst, auf was. Aber ich wollte auf jeden Fall so lang durchhalten, bis irgendwas passiert.
So ganz blöd ist das nämlich nicht. Irgendwie ist nicht schon viel Wahres dran, wenn man sich das Fundament von dem natürlich anbietet.
Mein Körper hat sich entspannen wollen, hat Hilfe wollen, hat Schlaf wollen.
Aber weil ich solche Schmerzen gehabt habe, habe ich nicht so einfach wegsacken können.
Du noch nicht! Sicher noch nicht!
Meine Hände und Fiers sind mir eingeschlafen. Sie haben sich in nichts aufgelöst. Die Taubheit hat langsam auf mein Rückgrat und mein Atemzentrum übergegriffen. Ich habe die Panik gekriegt. Ich habe um jeden Atemzug kämpfen müssen. Es war, als würde ich ertrinken.
Es kommt die Zeit eines Eintopfes, mit der wir uns wohl abfinden müssen.
Körpers, die ich noch gespürt habe, sind von einer Welle von Angst erfasst worden. Ich saß in der Falle, ich ran mit dem Tod. Dann, ganz plötzlich, verändert sich irgendwas ganz tief in mir und erzeugte dieses Gefühl der totalen Gleichgültigkeit. Ich gab den Kampf auf. Ich war jetzt nur noch Beobachter. Ich spürte meinen Atem nicht mehr und hatte auch sonst keinerlei körperliche Empfindungen. Nur noch mein Kopf schien zu existieren.
Kehret, betet, fastet, glaubt.
Wenn der Feind ist zu befragen, als in seinen Geständnissen verschwiegen gefunden wird, und zugleich anderen.
Zur peinlichen Befragung ausreichende Indizien vorhanden sind,
werde beides in das Urteil gesetzt. Wenn man nun den Angeklagten lange genug im Ungewissen gelassen und ihm einen geziemenden Aufschub gewährt hat und ihn auch vielfach belehrt hat, so mögen der Erzbischof und der Richter nach Erwägung aller Punkte in guten Glauben annehmen, dass der Angeklagte die Wahrheit leugnet.
Stimmt!
Sie sollen ihn aber der peinlichen Befragung nur mäßig aussetzen und ohne Blut verdichten, indem dass sie wissen, dass die peinlichen Befragungen
oft trügerisch und unwirksam sind.
Das erkennt doch der Vater!
Denn manche dieser Geiger sind zu weich von Gemüt und schwachherzig, dass sie auf eine leichte Folterung hin alles gestehen, ob es nun der Wahrheit entspricht oder nicht.
Andere aber sind so hartnäckig, dass sie, wie sehr ihnen auch zugesetzt wird, die Wahrheit weiterhin standhaft leugnen. Manche gibt es Virtuosen, die schon einmal peinlich befragt worden sind. Und von diesen halten einige die peinliche Befragung besser aus.
Sich an die Streitungen und Beugungen gewöhnt
Angst
ohne Angst und ohne Beschwerden. Ich war verletzt.
Manche aber sind durch die peinliche Befragung geschwächt und halten die weiteren Foltern weniger gut aus.
Manche Geiger sind aufgehetzt!
Und bedienen sich während des peinlichen Verhörs der Hexenmittel.
Sie würden eher sterben, als etwas gestehen!
Sie werden nämlich gleichsam unempfindlich gemacht.
Daher ist bei den peinlichen Fragen mit der größten Klugheit zu verfahren und sehr auf die Beschaffenheit des peinlich zu Befragenden zu achten.
Aber war das noch ich? Oder war ich der Beobachter?
Das stimmt doch!
Dieser Widerspruch hat mich ziemlich umgehauen. Andererseits konnte ich in diesem Zustand nichts mehr ernst nehmen. Alles schien ungeheuer lustig zu sein.
So ist es.
Dann schaute ich nach unten und sah das viele Blut am Boden.
Er hat mich gefragt, sag mal, der Parteibuch her. Er hat mich gefragt, sag mal, der Bibel her, welche Säcke gehörst du? Er hat zugepackt. Er hat dich gefragt, zu welcher Krankenkasse gehörst du? Hat doch kein lieber Falkumani geholt! Wie ihr es macht, wo die Sterne im Schatten der Kirche kaputt gehen, ohne Priester mit 5 Polizisten! Hat ihn sein Auto geladen, den Luxuspolster hat sich ersetzt bekommen mit Blut. Damals war es Kamel, hat ihn mitgenommen. Da ging er ins Krankenhaus, ins Asyl. Hat dich gefragt, Privatpatient, natürlich Privatpatient. Hat das getan.
Es war zu viel, einfach zu viel. Ich habe mir diese neue Realität eine Zeit lang angesehen. Wie lange weiß ich nicht. Ich
hatte das Gefühl, außerhalb der Zeit zu stehen. Und ich wusste, ich konnte mich in der Zeit genauso leicht vorwärts oder rückwärts bewegen, als ob ich nur von einem Zimmer in ein anderes gehen würde. Und wenn ich an etwas Bestimmtes dachte, dann geschah es auch. Ich konnte zum Beispiel den Leuten, die ein paar Häuser weiter wohnten, bei ihren Gesprächen zuhören.
Sollte ich die Büttel als beim anschüttenden Angeklagten peinlich zu befragen. Und während sie sich anschütten, sollen der Erzbischof und andere gute Männer und Glaubenseifer den peinlich zu befragen zum freiwilligen Geständnis bringen.
Nimm sie uns sogar, wenn nötig, die Erhaltung des Lebens versprechen.
Wenn aber der Angeklagte Musiker auch so nicht in Forst gesetzt oder zum Geständnis der Wahrheit gebracht werden kann,
so wird man einen zweiten oder auch einen dritten Tag zur Fortsetzung der Folter bestimmt müssen.
Ja, ich glaube daran.
Viele Leute denken, ich wäre ziemlich seltsam drauf. Sie denken, ich wäre auf dem Sadomaso-Trip. Na gut, auf eine gewisse Weise haben sie recht.
Doch.
Aber es ist mehr, es ist ein verändertes Bewusstsein. Zuerst war es nur eine Herausforderung, Nasen durch die Haut stechen. Ich habe dabei herausgefunden, dass ich mich unempfindlich machen kann gegen die Stiche. Ich habe dann auch Sex benutzt. Durch sexuelle Erregung kannst du dem menschlichen Normalzustand entkommen. Erotik ist der beste Weg zu Gott, den es gibt. Wenn du es bis zum Äußersten treibst, dann musst du dem Orgasmus entsagen. Du gebrauchst dann sexuelle Energie auf konstruktive Art. Du verlängerst den entscheidenden Moment ins Unendliche. Alles im Leben beruht auch auf Sinneswahrnehmung oder dem Fehlen von Sinneswahrnehmung. Beim Geigenspiel ist es genauso. Entweder der Bogen berührt die Saite oder nicht. Entweder es entsteht Musik oder die Erwartung von Musik. Und dieser Bereich zwischen dem tatsächlichen Leben und der Abwesenheit von Leben, der interessiert mich. Menschen, die stark genug sind, damit umzugehen, beunruhigen natürlich den Normalbürger. Sie beunruhigen ihn deswegen, weil sie...
Gesicht vom Hund zerfressen, kommt hinter mir nachgesprungen auf einem Fuß. 10 Meter, 100 Meter, immer auf einem Fuß, über diesen Bambusstoff und immer am Asphalt. Und wie kam der Schweiß raus? Da soll ich tun, dann umdrehen, soll ich den Arm...
Es genießen.
Ich weiß ja, dass ich schuld bin. Was soll ich tun? Ich hab Dauerlauf gemacht. Dann schreit mir was nach, sagte der hat sich verflucht. Hört mal, dann werf ich den Fluch heute auf euch zurück. Zu uns kommt dein Reich. Welches Reich? Du weißt doch, welches Reich kommt. Du weißt doch. Du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun.
Kehrt um. Betet. Fastet. Glaubt.
Weißt du, so um 1600 hat die Inquisition Methoden entwickelt, um ihre Opfer weit über den Punkt des körperlich Erträglichen hinaus am Leben zu erhalten. Sie schickten sie in eine Art Niemandsland. Sie hatten das nötige Know-how.
Die Wahrheit bekannt gegeben hat, aber keine Reue zeigt, sondern hartnäckig auf seiner Ketzerei beharrt, so soll er als Ketzer verdammt und einem weltlichen Gericht übergeben werden, auf das ihn die letzte Strafe treffe.
Angeklagter, hast du noch etwas zu sagen?
Meine Herren, ich hab dich!
Noch ein letztes Wort, bevor wir das Urteil verkünden.
Da kannst du den heiligen Affen anbeten, Fetischist sein.
Ist das alles?
Du kannst deinen Kirchenchor in die Luft springen, wenn er nichts taugt.
Noch etwas?
Vielleicht müssen wir auf einer anderen Wellenlänge senden.
Vielleicht müssen wir auf einer anderen Wellenlänge senden. Vorläufig bleiben wir noch auf dieser Welle. John Rose aber hat für heute ausgespielt. Demnächst in Linz. Am 16. September bei der Ars Electronica wird man sich live überzeugen können, ob das alles nur dem Geist der Geige entspringt oder ob John Rose ein Teufel ist oder einfach ein hervorragender Alpinist auf dem Grat zwischen Fakten und Fiktion. Auf den Darmseiten seines Instrumentes traumtänzerisch durch die neu geschaffene Geigenwelt spielend.
Kannst du auch sagen, dass die Hauptsache ist die Physikalität zwischen Fingern und Kopf und Blut und dieses Instrument. Und wenn, für mich, das ist die Hauptsache. Wenn die Physikalität ist nicht da, dann ist es nicht, für mich es geht ein bisschen Plastik. Ich fühle mich, ich muss immer spielen, ich muss immer haben direkt Kontakt, Physikalität, Kontakt. And now I have to go.
Nächste Woche im Kunstradio eine Radio-Kunstnacht, live aus dem Landesstudio Oberösterreich von der Ars Electronica. Sie hören Live-Projekte von Konrad Becker, Bill Fontana und Wolfgang Temmel. Außerdem eine Live-Simultan-Improvisation Linz-Perth in Zusammenarbeit mit The Listening Room ABC Sydney von 22.15 Uhr bis 2 Uhr früh. Reinhard Handl wünscht eine gute Nacht.